Besser gesagt, schlecht dokumentierte Sprachen. Jeder Sprachwissenschaftler soll eine Grammatik für eine schlecht dokumentierte Sprache erstellen. Das so lautet. Meine Frage an euch ist, was ist eine schlecht beschriebene Sprache? Gut, okay, das ist ein guter Punkt. Zweiter? Das heißt, eine Sprache ist grob beschrieben, aber nicht irgendwie in verschiedenen Varietäten beschrieben. Sehr gut. Du wolltest auch was sagen und dann du. Du wolltest was sagen? Nicht. Okay, deine Idee? Was ist eine schlecht beschriebene Sprache? Bitte? Schriftsystem. Ah, okay. Das heißt, Sprachen, die kein Schriftsystem haben, geben keine Texte her und natürlich haben wir wenig Projektionsmöglichkeit. Klar, das ist auch eine Möglichkeit. Jetzt drehen wir die Frage um. Wenn schlecht beschriebene Sprachen gibt, gibt es auch gut beschriebene Sprachen. Sollte man davon ausgehen. Laut Dixon sollte man dafür keine Grammatik schreiben. Okay, was sind die gut beschriebenen Sprachen, wofür wir uns jetzt keine Mühe tun sollen? Kennst du so eine Sprache?
Also ich meine, wenn ich mir jetzt irgendeine beschreibende Sprache anschaue, dann vergleiche ich die ja meistens mit den Beschreibungen, die ich kenne.
Und die sind zwar welche? Aus welchen Sprachen sind die? Deutsch. Deutsch. Das heißt, Deutsch würde, also ich würde auch das unterschreiben, Deutsch ist eine sehr gut beschriebene Sprache, aber warum ist sie so gut beschrieben? Das wollen wir jetzt rausbekommen. Sprachfamilien, diese Zuordnung geschieht eben dadurch, dass Deutsch auch historisch gut erforscht ist und das fällt uns nicht schwer, das zu einer indogermanischen Sprachfamilie, zum germanischen Zweig zuzuordnen. Ja, das ist auch ein Punkt. Warum noch kann Deutsch oder warum ist, weil vielleicht wir zu Deutsch so viele Grammatiken haben und die seit längerem geschrieben werden. Also Deutsch hat eine der längsten Grammatikschreibtraditionen. Ja? Zu grammatischen Strukturen des Deutschen wird seit langem Grammatiken geschrieben. Ja? Welche andere Sprache könnte noch zu solchen gehören? Englisch? Ja, super, oder? Wenn wir überlegen, was nimmt man für die Beschreibung der Sprache, für die grammatische Beschreibung der Sprache? In der Regel steht im Mittelpunkt die Standardsprache, richtig? Weil Standardsprache nicht so varietätreich ist, es ist leichter zu beschreiben. Die Grammatik ist überhaupt entstanden anhand der Texte. Das heißt, gesprochene Sprache wurde da selten berücksichtigt. Das bedeutet, Grammatik des Deutschen ist eigentlich die Grammatik des geschriebenen Deutschen. Die Grammatik des Englischen ist die Grammatik des geschriebenen Englisches. Die gesprochenen Varietäten dieser Sprachen werden nicht berücksichtigt. Warum? Weil man erst schwer dokumentieren kann, weil das so varietätreich ist. Jeder von uns spricht irgendwie eigen. Man kann das nicht unter einen Hut bringen. Bei Texten ist das viel einfacher. Aber es gibt noch einen Punkt. Die gut beschriebenen Sprachen sind die Sprachen, das ist aber jetzt meine Reflexion. Und das unterschreibe nur ich. Aber ich glaube schon, dass man da wenig kritisieren könnte. Die gut beschriebenen Sprachen sind die, die solche Datenbanken verfügen. Das heißt, die elektronische, umfassende, empirische Datenbanken verfügen wie Corpora. Sprachkorpus ist der nächste Stufe oder sozusagen Grammatik 2.0. Solche Corpora haben Englisch, hat eine lange Tradition. Mittlerweile gibt es ungefähr über 10 Grammatiken von 10 verschiedenen Autoren des Englischen, die dezidiert auf das gesprochene Englisch zurückgehen. Das heißt, die Beschreibung des Englischen, die auf das gesprochene Englisch zurückgehen. Das heißt nicht, dass wir Englisch auf einmal neue grammatische Kategorien haben. Nein, die Beispiele sind einfach überzeugt, weil die aus gesprochener Sprache kommen. Da wird diese Härte von Regeln etwas weicher. Eine gesprochene Sprache wird durchaus SVO-Struktur umgeworfen. Ja? Über 10 Grammatiken des Englischen, also das ist auch das, was ich gezählt habe, gibt es vielleicht ein bisschen mehr, was dezidiert auf das gesprochene Englisch zurückgeht. Und es gibt virtuelle Datenbanken des Englischen, die uns erlauben, alle Regeln, die diese Grammatik beschrieben sind, zu überprüfen. Genau dasselbe gibt es im Deutschen. Ich meine, British National Corpus beinhaltet 7 Milliarden Token des Englischen. Das heißt Einheiten, wo links und rechts eine Leerstelle haben. Nicht Wörter, sondern Token. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen einem Wort und einem Token. Ja? 7 Milliarden. Ich habe das deutsche Korpus erwähnt vorhin, deutsche Referenzkorpus beinhaltet 4 Milliarden. Aber groß heißt gleich nicht gut. Diese 4 Milliarden Token im Cosmos 2, erstellt bei Institut für Deutsche Sprache in Mannheim, sind disambiguiert. Ambiguität ist Doppeldeutigkeit, hier sprechen wir von grammatischer Doppeldeutigkeit und Disambiguierung heißt, die sind annotiert, mindestens als Part of Speech. Man nennt es auch POS-Annotation, Part of Speech, POS, P-O-S. Das heißt, unter diesen 4 Milliarden Token stehen, zu welcher Wortart dieser Token gehört, ist annotiert. Das heißt, ich suche nicht an einem Wort, sondern ich suche zum Beispiel, gib mir bitte alle Negationspartikel oder alle Partikel, die links vom Verb stehen, in jedem Satz des Deutschen oder nur im Hauptsatz oder was auch immer. Und der spuckt alles raus. Und ich als Linguist setze ich mich hin, trinke ich Kaffee und beobachte, welche Regeln funktionieren bei Negation links vom Verb im Deutschen. Findet das überhaupt statt? Ja. Das sind die gut beschriebenen Sprachen. Das bedeutet, übrigens, es gibt noch eine Sprache, die sehr gut beschrieben ist und unglaublich musterhafte Corpora besitzt. Das ist Latein. Eine sogenannte tote Sprache. Es ist nicht tot, weil wenn eine Sprache als Quelle für Bildung von Begriffen verwendet wird und Latein wird zumindest in der Medizin für die Bildung von neuen Begriffen genommen, dann lebt diese Sprache. Also hat eine Funktion, hat nicht mehr die kommunikative Funktion, tauscht die Information nicht mehr auseinander, aber wird trotzdem als Quelle für bestimmte Wortbildung genommen. Das heißt, Latein ist auch eine gut beschriebene Sprache. Wir drehen jetzt das wieder um. Das heißt, alle Sprachen auf der Welt, die, Punkt 1, keine Sprachkorpora haben, keine virtuelle Sprachkorpora haben, Punkt 1. Punkt 2, ein oder auf eine Hand abzuzählende grammatische Beschreibungen besitzen, sind wenig beschriebenen oder schlecht beschriebenen Sprachen. Das heißt, Dixon meint unter Aufgabe, die Aufgabe jedes Sprachwissenschaftlers ist, die Grammatik für eine schlecht beschriebene Sprache zu schreiben. Das heißt, eure Aufgabe ist, solche Sprachen zu finden. Ist nicht schwer. Die meisten Sprachen auf der Welt sind so. Die werden wahrscheinlich nächste 50 Jahre nicht überleben. Eine Hälfte von allen Sprachen der Welt. Das heißt, wir haben ungefähr 50 Jahre Zeit, alle bedrohte Sprachen auf der Welt, die schlecht beschrieben sind, genauso zu beschreiben. Grammatik erstellen, Datenbanken stellen. Die Sprachen können wir nicht retten, also das heißt nicht, dass die Menschen sterben oder so, einfach die Sprache wird nicht mehr verwendet. Aber es gibt trotzdem ein Erbe, ein Kulturerbe aus dieser Sprache. Und das kann man retten. Das ist die Aufgabe jedes Sprachwissenschaftlers. Und das Instrumentarium, um das umzusetzen, bietet Korpuslinguistik. Deswegen ist Korpuslinguistik etwas, also sagen das zweite Bein der empirischen Sprachwissenschaft. Erstellung von Datenbanken, Erstellung von Corpora ist das zweite Bein. Und ich schmeiße hier heute mit so vielen Daten und Wörtern und 4 Milliarden, 7 Milliarden und jeder von euch denkt, okay, wenn Institut für Deutsche Sprache in Mannheim, IDS, so große Institution Datenbanken erstellt, wer bin ich? Wahrscheinlich muss ich auch irgendwo ein Institut gründen, um das zu machen. Dass das nicht so ist, zeige ich euch. Ist das richtig geschrieben? Ich glaube. Das ist nicht so. Ich zeige euch ein Beispiel, dass ich vor 7, 8 Jahren mit den Studierenden aus einer Gruppe hier am Institut gemacht habe. Nämlich, als ihr noch in der Schule wart, gab es hier damals eine riesen Baustelle, ist hinter Mathe-Turm ein Turm. Ja, wir nannten das Affe-Turm. Also nicht AFE. Ja, warum hieß das Affe? Weißt du das noch? Erziehungswissenschaften waren dort, genau. A stand für bla 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 und Erziehungswissenschaften. Und wir sind einfach dort in den, also männlich-weiblich getrennt, die Gruppe in den Toiletten reingegangen und die sämtliche Aufschriften auf den Wänden in den Toiletten abfotografiert. Männlich-weiblich. Daraus, was wir beschrieben haben, haben wir eine Datenbank gemacht. Ich glaube, das waren die Leute, die jetzt hier namentlich stehen. Irgendwo muss auch noch Foto geben. Oder? Hier. Das war die Gruppe, die das gemacht hat. Studenten, wir auch. Und hier ist das Korpus selbst. Was kann man in diesem Korpus durchsuchen? Ich glaube, das geht. So, was kann man hier durchsuchen? Zum Beispiel, ich kann nach männlich-weiblich durchsuchen. Zum Beispiel, was sind die Themen, die in den weiblichen Toiletten am meisten diskutiert werden? Ich gebe einen Suchbegriff ein und der wirft mir die Bilder und die Verschriftung. Ursprüngliche Idee war, das auch noch Fakultäten zu gliedern. Das heißt, worüber diskutieren männlich Jura im Vergleich zu Erziehungswissenschaften weiblich? Keine Ahnung, ja. Aber das Problem war, das war nicht so sauber zu trennen, weil die natürlich auch, ja. Übrigens, dieser Turm gibt es nicht mehr, aber das meine ich damit. Die Sprache ist weg. Aber ja, das Erbe ist das jetzt. Aber zumindest Stück Geschichte dieser Universität ist hier als Second Life trotzdem dargestellt. Wenn hier zum Beispiel, hier, keine Ahnung, Toiletten sind so ein anonymer Raum. Ja, man schreibt oft die Dinge drin auf die Wände, die man sonst eigentlich auch nicht irgendwie aus verschiedenen Tabugründen nicht schreibt. Ja? Zum Beispiel Hitler. Es sind schon, wo man sehr vorsichtig ist, wie man damit, also Witze darüber macht. Und dort gibt es eben dieser Tabu nicht, weil man das nicht unterschreibt. Und das Beste ist, einer, was für uns sehr interessant war, einer schreibt etwas, da kommt der kommentiert, das ist in Zeiten noch kein Facebook gab. Ja? Das wird drunter kommentiert. Das Beste ist auch, dass da auch rein etwas korrigiert wird und diese Korrektur wird kommentiert. Da, und das haben wir natürlich alles minutiös, also wenn ich jetzt Hitler hier, Moment, Hitler eingebe und in beiden suche, so wie männlich und weiblich, dann kommt ein Beispiel, zum Beispiel Hitler ist tot, Nazis sind krank, Anti-Deutschland ist scheiße, es lebe der Punk. Ja, hier. Und so sieht das Bild selbst aus. Das heißt, wir haben das verschriftet, aber jeder von euch kann man das trotzdem irgendwie nachvollziehen, was da genau stand. Wenn man jetzt hier Stalin eingibt zum Beispiel, suchen hier, Lenin, Trotzki, Stalin, alles Ersatzbourgeois. Ja? Und so sehen die dann diese Abschriften aus. Ja? Ja? Genau. Ja. Und das Interessante dabei ist, wir haben insgesamt, wir nannten das sogar, diese Gruppe prägte einen Begriff Toilettenkommunikate, so haben wir das genannt. Ja, Toilettenkommunikate, und die haben sogar eine Facebook-Gruppe gegründet, um zu Leuten zu fragen, wenn ihr auf den Toiletten seid und nichts zu tun habt sonst, vielleicht mal abfotografieren und da hochladen, damit diese Datenbank wächst. Wozu das gut ist, weiß kein Mensch, aber das ist machbar. Das ist wirklich eine Spielerei, jeder von euch kann sich mit einer Excel-Tabelle umgehen. Das ist bereits ein Abfragesystem. Und man kann Excel-Tabelle für jetzt nicht Millionen von Daten, dafür braucht man irgendwie SQL oder irgendwelche Datenabfrageschemata, aber für sowas reicht zum Beispiel auch, reicht auch das. Was ich im letzten Semester gemacht habe, in der Einführungsveranstaltung, da haben wir einfach Studierenden rausgeschickt oder habe ich das initiiert und instruiert, dass die einfach auf die Straße gehen und Frankfurt dann fragen, welche deren Muttersprache oder Mutterdialekt ist. Mehr nichts. Ja? Wir haben, und wo sie arbeiten, in welchem Stadtteil sie arbeiten. Wir haben das auf Karte gemappt und wir hatten 500 Sprachen, die in Frankfurt in der Arbeitswelt, nicht wo sie wohnen, sondern wo sie arbeiten, verteilt sind. Auch kanonische Visualisierung. Wir haben das hinbekommen. Es ist online. Ja? Das heißt, solche Datenbanken zu erstellen, kann jeder von euch. Ihr lernt das in der Feldforschung, das ist ein spezieller Kurs. Und es gibt auch bei Coursera zum Beispiel, bei Noah Bubenhofer, jetzt neulich einen Kurs, was sehr gut ist. Und man braucht nicht unbedingt Programmierkenntnisse, um dahin zu kommen. Klar, okay, jetzt hier ein bisschen mit JavaScript Interface gemacht, aber gibt so, man kann die Codes klauen, beziehungsweise Informatiker betrachten das nicht als Plagiat. Die freuen sich, weil ein Code so gut war, wurde geklaut. Ja. Ich bringe das so einen Bogen vielleicht jetzt mal zusammen. Wir haben mit Big Data zu tun. Wir müssen irgendwie mit diesem Big Data umgehen. Ich habe euch zwei Beispiele gezeigt, wie mit diesem Big Data umgegangen wird. Begriffe wie kanonische Visualisierung oder operative Bildlichkeit sind so übergeordnete Begriffe. Davon wird jetzt sehr viel gesprochen. Es gibt sogar eine kleine Gruppe in der Sprachwissenschaft, ihr werdet das noch aktiv erleben, die gehen davon aus, dass die Grammatik einer Sprache wird nicht mehr als Text, sondern als Bild existieren. Visualisierung der Grammatik einer Sprache. Als Netzwerk von Kategorien und Explikaten. Stellt euch mal vor, gar nicht so schlechte Idee. Ja? Visual Linguistics heißt. Googelt einfach Visual Linguistics. Ja? Das ist etwas, die Zukunftsmusik. So, die Big Data in der Sprachwissenschaft kommt daher, dass wir jetzt die Speicherkapazität haben. Und zwar aus jetziger Perspektive zurück in 55 Jahren sind diese Kapazitäten exponentiell. Ja, wir müssen uns nicht mehr um Kopf um die Balancierung machen, es sei denn, wir haben irgendwelche linguistische oder grammatische Forschungsvoreinstellungen. Wir können tatsächlich frei alles dokumentieren, frei diese Dokumentation mit allen ineinander greifen lassen und auch intern verlinken lassen. Ja? Das verdanken wir eben Einflüsse aus dieser Technologieentwicklung. Das Parade, das Musterbeispiel dafür, wie ich vorhin sagte, war WALS, World Atlas of Language Structure. Ein super Tool, ich empfehle jeden von euch, das gibt es mittlerweile als Handy-Applikation, könnt ihr herunterladen. Das ist sehr, sehr viel Arbeit dahinter und das ist sehr nützliches Tool, also für viele linguistische Fragestellungen und vor allem sehr solide. Sehr solide. Ja, als Quelle zu nutzen. Sehr solide. Des Weiteren habe ich Brown Corpus erwähnt. Brown heißt das deswegen, weil das an Brown University entstanden ist. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, der kleinste Bundesstaat Amerikas. Hauptstadt Brown. Keine Ahnung. Also Brown University ist die University des kleinsten Bundesstaats in Amerika. Das ist Wikipedia-Info, also werfen Sie das wieder weg. Dort ist das entstanden 1969 und bis heute funktionsfähig. Ich habe in Lernbar Content auch einen Link drauf und ihr könnt auch darauf greifen. Das Musterbeispiel dafür ist, dass die Balancierung so gut eingestellt ist. Ja? Das zweite Beispiel, womit wir hier in unserem Institut so stolz sind, das ist Titus, Thesaurus indogermanischer Sprach- und Textmaterialien. Titus. Das ist weltweit die erste Datenbank für historische Sprachdaten. Entstanden 1996. Das Schöne dabei ist, dass als Professor Gippert das entworfen hat, wusste er, dass eines Tages Internetadressen kein Web, also WWW haben werden. Deswegen, das war vielleicht, das habe ich nicht untersucht, aber die erste Adresse direkt titus.uni-frankfurt.de, ja, ohne www. Aber Pionierarbeit in mehreren Hinsichten, beispielhaft annotiert, über 80 Sprachen, historische Belegung von Sprachen, angefangen von Sanskrit und Latein, Avestisch, Mitteliranisch, vedische Texten, kaukasischen Sprachen aus dem 4., 7., 8., 12. Jahrhundert, alle Belege, also jetzt mittlerweile gibt es einige, besonders in Amerika oder im Vereinigten Königreich, die ähnliche Datenbanken aufgebaut haben, aber Titus war die erste. Und ihr könnt stolz darauf sein, wenn ihr hier absolviert habt, das ist wirklich so ein Markenzeichen der Universität. Das Herz dieser Datenbank schlägt bei uns auf dem 9. Stockwerk. Hinten, wo Kopierraum ist, dahinter stehen zwei große Schränke. Das sind die Server, die sich gegenseitig spiegeln. Und da ist die zentrale Datenbank abgelegt. Ich habe euch versprochen, dass wir am Ende dieser Sitzung oder irgendwann mal später über klausurrelevantes Thema Typen und Token sprechen. Es gibt ja im Endeffekt drei Begriffe, die er für die Klausur braucht. Type und Token. Wir haben immer die Schwierigkeit, das, den Begriff Wort zu definieren. Was ist eigentlich ein Wort? Ja? Besonders wenn wir eine inkorporierende Sprache haben, ein komplett Satzwort vorliegen haben mit einem finiten Verb darin. Ja? Dieses Problem ist in der Korpuslinguistik etwas also sehr smart gelöst, nämlich mit einem Begriff Token. Token ist eine Einheit und diese Einheit zeichnet sich dadurch aus, dass sie links und rechts eine Leerstelle hat. Das war's. Und wenn ein Korpus Statistik ausgibt, wie groß ist ein Korpus, eben die Anzahl von solchen Einheiten bilden eben die Größe eines Korpus ab. Ja? Was ist aber ein Type? Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Satz nehmen, das sind meistens irgendwie Tongue-Twister, wie heißt das auf Deutsch? Zungenbrecher. A rose is a rose is a rose is a rose. Oder wenn die Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen, fliegen hinter Fliegen. Ja? Ja? Und die Token sind 1:1. Und zwar hiermit ist vielleicht String ist Abfolge, also identische Strings gemeint. Das sind, die bilden ein Type. Ja? Deswegen, wenn wir die Token zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wir haben 9 Token, aber wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Types. Und wenn wir von Größe eines Korpus sprechen, meinen wir immer die Token. Das ist ganz wichtig. Das ist die Grundeinheit eines Korpus. Token. Ja? Ganz wichtig. Und wenn wir in einem Korpus etwas suchen, das ist British National, das brauche ich nicht, das könnt ihr auch selbst auch lesen, das ist ein sogenanntes Keyword in Context oder Quick. Also Keyword in Context. Wenn wir ein bestimmtes Wort suchen, dann wird uns das genau in dieser Form, die ihr hier seht, wiedergegeben. Keyword steht hier und links und rechts haben wir Context. Folgendes, also Token, Type, jetzt ist nicht unbedingt wichtig, Token, Wichtigkeit Nummer 1, Quick Keyword in Context ist zweiter Begriff und Keyword mit Kontext zusammen heißt Konkordanz. Konkordanz, das heißt, das Ganze heißt Konkordanz. Ja? Das heißt, so viele Quicks man findet, so viele Konkordanzen hat man. Ich zeige euch gleich ein Beispiel. Und dann wird das einfacher. Oder ich gebe gleich dwds.de. Genau, das ist Deutsch Wörterbuch digital und wir gehen hier in Textkorpora. Und in diesem Textkorpora suchen wir jetzt ein Wort, meinetwegen Vorlesung. Wir suchen das Wort und er gibt uns, wie viele, gibt es irgendwo Statistik, wie viele er rausgespuckt hat? Gib mir das bitte als Quick. Hier klicke ich drauf. Macht er was? Muss ich nochmal suchen? Ja, das ist Quick. So hat er mir das wieder gegeben. Ja? Und das sind die Konkordanzen. Aber wie viel hat er mir gegeben, steht jetzt hier. Hier stehen insgesamt 2096 Treffer. 2096 Keywords in Kontext und 2096 verschiedene Konkordanzen. Immer ein und dieselbe Quick, also Keyword in Kontext, aber verschiedene Konkordanzen. Ihr sollt bitte damit umgehen können, weil das wird in der Klausur auch auf eine bestimmte Art und Weise abgefragt. Am Ende möchte ich noch ein Tool euch ans Herz legen und dann beenden wir diese Veranstaltung. Das ist XLA steht für Xerox Language Environment. Xerox Language Environment steht XLA Web. Und das ist ein Tool aus der Universität Bergen. Vielleicht lohnt sich zu erfahren, dass gerade in Europa ein Megaprojekt finanziert von European Research Council läuft. Heißt Clarine und wird gelesen als Common Language Archiving Infrastructure. Und dieses Projekt war ein Teil dieses Projektes. Es gibt Clarine-Zentren überall Und das Ziel von Clarin ist Archivierung von Sprachen in aller Form. Ein Zentrum ist in München, BAS, Bavarian Archive of Sounds. Das Ziel dieses Archivs sind die alle sprachlichen Lauten zu archivieren, alle auf der Welt und alle Varietäten noch, alle möglichen. Ja, ambitioniert ist möglich. Wir haben Speichermöglichkeiten. Nicht mehr so das große Problem. Man kann hier Sprachen wählen. Wir nehmen jetzt Deutsch und wir schreiben einfach der Dozent hält die Vorlesung. Was der macht, und wir brauchen jetzt nicht, oh nein, das ist unfair. Oh, das ist unfair. So, jetzt nochmal. Ich versuch's nochmal. Das ist ein Parsing-Tool für morphosyntaktische Analyse. Vorlesung. Discriminants brauchen wir nicht und wir sagen Parse Sentence. Was hier uns rausspuckt, ist syntaktische Analyse des Satzes. C-Structure steht für Konstituenten, Konstituentenstruktur. Konstituenten wissen wir aus dem Syntax und wir haben Konstituententests. Und F-Structure ist die Feature-Structure, das heißt die grammatische Eigenschaften. Um das jetzt genauer, und wenn man jetzt, das ist so gemacht, wenn man jetzt drüber hovert, zum Beispiel, der Dozent, ja, man geht auf den NP, also nominale Phrase, und hier rechts wird etwas eingerammt und hier stehen die alle grammatischen Eigenschaften. Hier unten stehen alle grammatischen Eigenschaften, die nominale Phrase hat. Ist im Nominativ, ist maskulin, singular, dritte Person. Hier stehen alle drauf. Wenn wir jetzt Stufe höher gehen, höchste Knote, grammatisch relevante Knote ist das Verb. Wenn wir auf das Verb klicken, dann wird das alles eingekesselt. Und hier steht auch, das ist Determinativ, Passiv und Haupt. Ja? Wenn wir auf die Einzelnen, zum Beispiel die Vorlesung, und wenn wir die Diskriminanten oder die einzelnen Feature nochmal sehen, hier ist Determinativ, Specifier, die und Definitiv, also Determinationstyp, und das ist Artikel und das ist das Nomen und da ist das genau zusammen. Das Schöne dabei ist, dass hier nicht einfach auf indogermanische Strukturen eingeschränkt wird, sondern hier ist auch sogar Georgisch, sogar Abchasisch. Ich habe auch so ein bisschen meinen Beitrag hier, diese Sprachen zu parsen. Aber Tigrinya, Türkisch, Polnisch, Norwegisch, weil das in Bergen gemacht ist, deswegen ist Norwegisch am besten vertreten. Solche Tools, wie entsteht das? Das ist ein Nebenprodukt von einem Korpus. Nur weil jetzt im deutschen Korpus, wo jetzt diese Daten hergenommen werden, die als Artikel annotiert ist, und zwar mit diesem Feature annotiert ist. Hierhinter steht eine Theorie in der Syntax, man nennt das Lexical Functional Grammar, LFG. Lexical Functional Grammar, schreibt auf und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr das lesen, das ist sehr nützlich. Deswegen, diese Begriffe kommen auch aus Lexical Functional Grammar. Das ist so ein Zwischending zwischen etwas formal angelegte Grammatik und auch empirische Perspektive. So, und nur weil in diesem Korpus Artikel genau nach diesem Feature annotiert ist und zum Beispiel Vorlesung auch als Wort hat, als grammatische Eigenschaften, weil inhärente Kategorie ist dann Genus für eine Vorlesung, aus dem Lexikon mit rübergenommen. All diese Eigenschaften sind bereits notiert. Und anhand von diesen Eigenschaften erstellt man eben diese Darstellung. Ihr seht diesen Begriff hier, das ist C-Bar, das hier, C-Bar, es ist, Bar ist so ein Strich, aber hier ist das ausgeschrieben und kommt aus der generativistischen Grammatik. Sollte uns jetzt an der Stelle nicht interessieren, aber zumindest diese da, was ist, wenn ihr hier einen ambiguen deutschen Satz eingibt? Sowas wie ich sehe eine Frau mit dem Fernglas. Ja? Ich sehe eine Frau mit dem Fernglas oder Frau ist mit dem Fernglas. Und sie macht das, also Link ist auf OLAT hinterlegt. Ihr müsst draufklicken, der kommt genau auf diese Seite. Bringt zum Beispiel die Ambike-Sätze da rein, probiert das. Am besten wäre natürlich, und schaut mal, dass ihr die beide Analysemöglichkeiten anbietet. Der ist imstande, beides zu analysieren. Ich habe im Georgischen ausprobiert, wie zum Beispiel die eingeschobene Nebensätze funktionieren. Funktioniert wunderbar. Also es ist ein ziemlich mächtiges Produkt. Zumindest Besseres kenne ich jetzt an der Stelle nicht. Es gibt aber sehr viele von solchen Parsern. Ja? Also Parsing heißt syntaktische Analyse, aber aus der Sprache der Informatik. Ja? Ja. Maus. Habe ich das nicht gezeigt?
Doch. Ja, es gibt für Prat-Analyse Maus. Wie war das nochmal? Ich glaube, ja, hier. Munich Automatic Segmentation System Maus.
Das ist es. Hier kannst du deine Audio-Files hochladen. Textgrids und der Boundaries setzt der, für, also das, was meiste Zeit kostet, setzt der auch so. Ich möchte euch so ein bisschen am Ende so eine Erfahrung von mir aus jetzt mitgeben. Noch vor 6-7 Jahren, um 3 Sprachen miteinander solide zu vergleichen, habe ich vielleicht, um die Daten zu sammeln, bis 2 Jahren eingeplant. Für 3 Sprachen, die ich miteinander in Bezug auf ein bestimmtes Phänomen zu vergleichen, ungefähr 1,5 bis 2 Jahre eingeplant, damit ich die Daten sammle. Gerade jetzt schreibe ich eine Arbeit oder eine Forschung über, auch wieder um ein Phänomen und mein Ziel war, ideales Ziel war, 5 Sprachen miteinander zu vergleichen, 5 relevante Sprachen. Ich habe mittlerweile 22, dank Corpus Linguistic. Es gibt kaum eine Sprache, das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist längst verstanden worden, dass Aufgabe eines Sprachwissenschaftlers ist, schlecht beschriebene Sprachen zu beschreiben, zu dokumentieren, das heißt die Corpora, Datenbanken zu erstellen. Und mittlerweile gibt es diese Datenbanken überall. Und es ist einfach, ich glaube, in der Zukunft wird die Qualität einer linguistischen Forschung durch Nutzung von diesen Datenbanken determiniert. Ja? Es ist nicht mehr so leicht, etwas zu behaupten, ohne dass jemand aus dem Saal aufsteht und sagt, hier, ich habe eine Datenbank aus, keine Ahnung, australischen Aborigine-Sprache und dort läuft das anders. Und ich glaube, die Zukunft der typologischen Forschung in der Sprache geht eigentlich gar nicht mehr ohne Korpuslinguistik und ohne Nutzung von Corpora. Das heißt, diese Sitzung heute ist, euch darauf vorzubereiten, zu sensibilisieren, egal welche Sprache ihr untersucht, sucht als nächstes die Quelle, wo ihr die empirischen Daten hernimmt. Und die erste Adresse ist das Korpus dieser Sprache. Egal in welchem Schwerpunkt ihr studiert, wenn ihr Hausarbeit schreibt, ist immer das Benotungskriterium Proportion zwischen Theorie und Empirie 60 zu 40, 70 zu 30 zugunsten der Empirie. Wo nehmt ihr so viele Daten her? Deswegen ist Plagieren bei uns nicht so das größte Problem. Höchstens wird das mit 30% oder 40% gehen. Schlimm genug, aber trotzdem. Es wird niemals mehr als die Hälfte sein, weil so eine Arbeit wird bei uns gar nicht angenommen. Wo nimmt er diese empirischen Daten her? Er könnte jetzt nicht 5 Sätze nehmen und 20 Seiten schreiben. Ja? Deswegen, um eine bestimmte Größe, um signifikante Größe für eine Aussage zusammenzubekommen, muss der entweder selbst eine Feldforschung betreiben und er könnte nicht zeitgleich in Peru, in Mongolei und in Schweden Feldforschung betreiben. Dafür gibt es aber zu allen 3 Regionen wunderbare Sprachkorpora. Ihr könnt von zu Hause aus diese Korpora ansprechen und durchsuchen. Und das Beste ist, eines Tages erstellt ihr selbst Korpora. Nicht unbedingt Toilettenkommunikate oder sonstiges, ein bisschen Ersthafteres. Aber um euch mal zu zeigen, das gilt. Das kann jeder von euch, der jetzt Digital Native ist und ihr seid Digital Natives. Habt keine Angst vor Codes. Interessiert ruhig euch für Statistikprogramme, die Visualisierung super bewältigen oder nehmt einfach bei uns die Kurse wahr, die eben in diese Richtung gehen. irgendwann mal werdet ihr so viele Daten haben, ihr werdet Probleme haben, sie zu analysieren. Und dafür braucht ihr Tools, die nicht unbedingt geisteswissenschaftlich, sondern eher IT sind. Und wenn ihr da Phobien habt, dann, dann wird das auf Qualität einen Einfluss nehmen. Vielleicht nochmal die letzte Botschaft. Stellt euch mal vor, wir beschäftigen uns mit den Sprachen, die wir niemals, auch wenn das die Muttersprache ist, die wir niemals alleine überblicken können. Menschliche Sprache kann ein einziger Mensch niemals komplett überblicken. Und wir beschäftigen uns trotzdem damit. Keiner von euch hat Angst, sich mit so einer Sprache zu beschäftigen. Oder? Dabei habe ich sehr oft erlebt, dass die Geisteswissenschaftler Angst vor Programmiersprachen haben. Dabei sind diese Sprachen insgesamt 50, höchstens 100 Befehle. Das war's. Und wir haben trotzdem Angst. Wir haben einerseits keine Angst, uns mit einer Sprache zu beschäftigen, von der wir nichts wissen. Aber wir haben Angst, uns mit der Sprache zu beschäftigen, über die wir alles wissen. Weil wir das gemacht haben. Das ist von Menschen gemacht. Deswegen, dieses Plädoyer ist dafür, dass ihr ein bisschen offener und fehlerfreudiger in diesem Bereich vielleicht die ersten Schritte macht. Ihr werdet das brauchen. Auch in meiner Vorlesung Syntax bauen wir die ersten regulären Ausdrücke selbst. Und ihr werdet euch wundern, wie gut das funktioniert. Aber wenn ihr in eurem Bekannteskreis IT-Leute habt, dann lädt die zu Kaffee oder Bier ein und befreundet euch noch enger als bisher. Das werdet ihr brauchen. Den letzten Punkt, und dann gehen wir dann auseinander, das habe ich auf OLAT nochmal, diejenigen, die etwas später gekommen sind. Ich habe hier ein Tool eingerichtet, studentische Konferenz. Das ist ein Einschreibungstool. Diejenigen von euch, die nächste Sitzung tatsächlich als studentische Konferenz hier abhalten wollen, dann bitte sich dort einschreiben und ich spreche euch an und wir haben eine Sprechstunde miteinander, vielleicht zwei. Bis dahin. Wenn da keiner sich einschreibt, auch nicht schade drum. Aber die Leute, die das doch tun, überlege ich, wie ich sie dann für die Klausur dann honoriere. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche und wir besprechen etwas, was nicht klausurrelevant ist, aber linguistisch doch interessant, linguistische Typologie und Sprachuniversalien. Bis nächste Woche.